Ich habe eine Frage zu Ihrem Werk. Da sagten Sie Differenziertheit, aber bedeutet Zusammenhang von Unterschieden und das bedeutet Welt. Können Sie jetzt vielleicht noch mal erklären, was Sie unter dem Zusammenhang von Unterschieden meinen und warum gerade dies Welt bedeutet?
Der Zusammenhang von Unterschieden, so ist es eigentlich nicht formuliert, sondern es ist der Zusammenhang von Unterschiedenen. Im Grunde drückt sich darin, wie immer in der Philosophie, eine ganz einfache Sache aus. Philosophie ist nämlich nicht deswegen für viele schwierig, weil sie so kompliziert wäre, sondern Philosophie ist deswegen so schwierig, weil sie die einfachsten Dinge zu artikulieren versucht. Also die Dinge, die wir normalerweise als selbstverständlich handeln, die es aber nicht sind. Und eine dieser Nicht-Selbstverständlichkeiten, über die Platon schon nachgedacht hat, ist eigentlich das eine oder die zwei, also ich sage das Unterschiedene, das Elementare. Und Platon hat bereits diese eigentümliche Dialektik aufgedeckt, dass wir eine Einheit nur denken können unter Voraussetzung der Zweiheit und der Unterschiedenheit. Wenn wir etwas als etwas denken, wenn wir also etwas denken, dann grenzen wir es ab. Wovon? Von einem Hintergrund, nicht? Wenn Sie eine leere Tafel vor sich haben, auf der steht nichts. Wenn Sie im Nebel spazieren gehen, im dichten Nebel, sehen Sie nichts. Sobald Sie etwas sehen, heißt das, dass sich eine Kontur abgrenzt. Und damit haben Sie den Unterschied. Sobald Sie den Unterschied wieder wegnehmen zwischen der Figur und dem Hintergrund, verschwimmt die Figur mit dem Hintergrund. Nicht? Wenn Sie das Dreieck an die Tafel zeichnen, setzen Sie einen Unterschied zwischen Hintergrund und der Figur, zwischen Ausschnitt, um den es geht, und dem, was nur die Bedingung der Möglichkeit für diesen Ausschnitt ist. Sobald Sie die Abgrenzung zum Verschwinden bringen, also die Linien des Dreiecks mit dem Schwamm wieder weglöschen, verschwimmt das Dreieck mit der Umgebung. Sie tilgen den Unterschied, damit aber auch das Etwas. Insofern ist ein Zusammenhang ohne Unterschiedene nicht denkbar, denn es wäre ja ein Zusammenhang ohne etwas, das zusammenhängt. Umgekehrt kann ich etwas, das war gerade der erste Gedanke, nicht? Kann ich etwas nicht denken, ohne es von anderem zu unterscheiden? Aber es von anderem zu unterscheiden heißt auch, es mit dem anderen in Beziehung zu setzen. Weil wir das Dreieck vor dem Hintergrund der Tafel sehen, weil also eine Verbindung, ein Zusammenhang besteht zwischen dem aus der Tafel abgegrenzten, von der Tafel unterschiedenen Dreieck und der Tafel als Hintergrund. Nur weil dieser Zusammenhang besteht, darum erkennen wir das Dreieck auf der Tafel. Wenn wir das Dreieck ohne Zusammenhang mit der Tafel zeichnen würden, also nicht auf die Tafel, sondern auf ein Blatt Papier, dann würden wir es nicht auf der Tafel sehen. In diesem Sinne sind Zusammenhang und Unterschied, Einheit und Vielheit, wechselseitig konstitutiv oder gleich ursprünglich, wenn man so will. So viel zu Zusammenhang und Unterschiedene. Was hat das mit der Welt zu tun? Auf den Begriff Welt komme ich hier eigentlich nur, weil ich versuchen wollte, ein klassisches metaphysisches Lehrstück irgendwie halb plausibel zu verorten. Und das klassische Lehrstück der sogenannten Cosmologia Rationalis da heißt es immer, das handle von diese Disziplin handle de mundo corporeo, von der körperlichen Welt. Was ist die Grundstruktur von Welt? Im Unterschied zu dem, womit die Ontologie als die Prima Philosophia zu tun hat. Die Ontologie hat es mit dem Sein als solchen zu tun. On he on heißt es bei Aristoteles, mit dem Sein. Das Sein ist aber zunächst eben dieses undifferenzierte, wenn Sie so wollen, der Nebel, der graue Nebel, der konturlose Nebel. Sobald ich anfange, dieses Sein bestimmter zu denken und zu sagen, als was zeigt sich mir denn das Sein? Dann zeigt es sich mir als ein Differenzierungsgeschehen. Es zeigt sich mir nicht als konturloser Nebel, sondern es zeigt sich mir als eine Welt von gegeneinander unterschiedenen, aber in diesem Unterschiedensein miteinander zusammenhängenden Seienden. Und in diesem Sinne ist die Grundstruktur des Seins, Zusammenhang, von Unterschiedenen genau dasjenige, was Welt konstituiert. In diesem Sinne spreche ich hier von Welt, also ich habe da gar keine weitergehenden, konkreteren Vorstellungen davon, sondern ich meine mit Welt nur diese Struktur des Zusammenseins und Zusammenwirkens von Unterschiedenen. Im Unterschied zu den beiden anderen Ideen der Grundstruktur des Vernünftigseins, also einfach sein, einfach bloß sein. Das heißt, unterschieden sein von anderen, aber mit anderen zusammenhängen und heißt insofern Welt sein. Vernünftig sein, das heißt dann in der klassischen Sprache Seele sein. Das ist der Gegenstand der Psychologia Rationalis, des zweiten Teils der speziellen Metaphysik in der klassischen Philosophie. Und die dritte Struktur des Seins ist das Begründetsein. Seinen Ursprung nicht in sich selber haben, sich nicht selber gemacht zu haben. Das wäre dann die Idee Gott in der klassischen Überlieferung. Also im Grunde meine ich nur diese elementaren Strukturen, die sich, wenn wir das analysieren, was wir mit Sein meinen, zeigen, die meine ich mit diesen drei Begriffen Welt, Seele, Gott.
Vielen Dank.
Bitte.
Ich habe den Aufsatz zu Bemerkung zum Bildungsbegriff gelesen von 2005 und genau, und dann habe ich eine Frage, wie definieren Sie Menschsein? Also ich habe verstanden, diese Argumentation zwischen den Begriffen Mensch, Natur und Bildung, aber leider nur teilweise, also dieser Transfer bezüglich des Bildungsbegriffs beziehungsweise auf den Menschen dann gelingt mir halt nur schwer.
Ja, ich verstehe nicht ganz, wo Ihr Problem liegt. Also zunächst natürlich, was der Mensch sein soll, der Begriff des Menschen, das ist relativ einfach noch zu erläutern. Meine Grundintention ist in diesem Aufsatz und auch in dem Buch, meine Grundintention ist klarzulegen, dass ich davon überzeugt bin, in der abendländischen Tradition, nicht, dass der Mensch nicht sein eigenes Produkt ist. Dass der Mensch, was es heißt, Mensch zu sein, dass darüber nicht der Mensch die Deutungshoheit hat. Dass es nicht dem Menschen obliegt, sich als, sagen wir, Kinderschänder oder irgendetwas dergleichen zu erfinden. Im Unterschied zu Sartre, der behauptet, der Mensch ist das, wozu er sich macht. Ich denke, das widerspricht der elementaren Selbsteinsicht auch des Menschen. Übrigens hat Nietzsche, ist da ein Zeuge in dieser Sache, denn Nietzsches Umwertung aller Werte läuft, und das hat Nietzsche sehr genau gesehen, auf etwas völlig anderes als den Menschen hinaus. Deswegen spricht Nietzsche auch vom Übermenschen. Der sich selbst machende, erfindende Mensch ist letztlich der Übermensch, der die Grenzen der Humanität hinter sich gelassen hat, jenseits von Gut und Böse steht. Insofern also wäre der Grundansatz für meinen Bildungsbegriff, es gibt so etwas wie ein Wesen des Menschen. Es gibt so etwas wie eine Normativität dessen, was es heißt, ein Mensch zu sein. Worin das inhaltlich dann genauer besteht, ich habe mich in den allgemeinsten Zügen in dem Buch auf Ciceros Honestum bezogen. Da müsste man im Einzelnen, dann könnte man natürlich dann sehr viel drüber sprechen. Aber das scheint mir der entscheidende Punkt. Und in diesem Sinne, Menschsein ist etwas, was einen Anspruch an uns stellt und was nicht einfach unserer freien, beliebig freien Ausgestaltung überlassen ist. Worin jetzt Ihr Problem besteht, dass Sie den Transfer des Bildungsbegriffs auf das Menschsein nennen und wo Sie die Problematik mit im Zusammenhang mit der Natur sehen, das ist mir noch nicht ganz klar.
Danke. Also dieses Menschsein, also ist für mich erstmal so ein dahingestellter großer Begriff und also mir liegt das sehr fern. Also ich kann in Bezug auf Bildung zum Beispiel erstmal nichts damit anfangen. Also ich verknüpfe den Begriff Menschsein mit dem Bildungsbegriff. können Sie mir das in der Praxis oder ein bisschen näher bringen? Also Menschsein auf der einen Seite und Bildung auf der anderen Seite, also wie Ihre Vorstellung dann von Menschsein in Bezug auf Bildung ist?
Das wirkt sich zum Beispiel aus in den Themen, mit denen Schule sich beschäftigt. Sie können ja nicht beliebig Themen etwa in einen Lehrplan schreiben, sondern man wird sich überlegen, was beschäftigt denn Menschen in einem bestimmten Alter? Und da haben Sie genau diese Normativität im Grunde vorausgesetzt. Wir gehen davon aus, dass in einem gewissen Alter die Familie, in einem anderen Alter die Sexualität, in einem dritten Alter die soziale Gerechtigkeit Dinge sind, die junge Menschen sozusagen interessieren müssen. Nicht, weil sie jetzt persönlich darauf kämen oder weil die Werbung sie dahin gebracht hat, sondern einfach, weil es zum Menschsein gehört, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen und sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. So wie man bei einem Tier eine gewisse naturwüchsige Ausstattung feststellen kann, verbinden, mit einem Tier verbinden muss, die einer Normativität gleichkommt, so ist das auch bei Menschen der Fall. Stellen Sie sich vor, Philippa Foot hat das vor einigen Jahren, dieses Beispiel mal entwickelt, das ist eine Philosophin in Oxford, die hat gesagt, was würde man denn machen, wenn im Tierpark ein dort lebender Hirsch, ein Fluchttier, nicht, wenn der das Lahmen anfängt, offensichtlich keine Schmerzen hat, aber in seinem Gehege nur noch rumhumpelt. Was würden wir dann tun? Wir würden normalerweise den Tierarzt holen. Warum? Der Hirsch braucht, da er im Tierpark lebt, seine Fluchtfunktion nicht mehr. Er hat keine Schmerzen. Also warum soll man die Sache nicht einfach so lassen, wie sie ist? Nun, der Grund ist einfach der, weil es zu einem Hirschen gehört, laufen zu können. Das ist so etwas wie eine natürliche Normativität. Es gehört zum Hirschsein dazu, das zu können. Und solche Dinge gibt es in Bezug auf den Menschen. Welche das im Einzelnen genau sind, darüber muss man sprechen. Aber es gibt in der großen Überlieferung eigentlich vor allem drei Bereiche, in denen das Menschsein sich gewissermaßen äußert, in denen die Würde des Menschseins sich äußert und worin sie auch besonders verletzlich ist. Das ist zum einen die leibliche Integrität, also Gesundheit, nicht gefoltert werden, dass man einem anderen keine Schmerzen zufügt, dass man ihn nicht quält und dergleichen. Die leibliche Integrität, die Sprache. Wir sind Wesen, die mittels der Sprache verstehen und sich äußern. Deswegen die in der gesamten abendländischen Ethik so zentrale Thematik des Lügeverbots. Sprache ist sozusagen Trägerin von persönlicher Identität. Und wenn ich dieses Äußerungsmedium persönlicher Identität durch Lüge korrumpiere, treffe ich damit unmittelbar die Würde der Person selbst. Das ist die ganze Tradition hindurchgehende Überzeugung der Ethiker. Und schließlich drittens die Sexualität. In diesen drei Punkten, also Schmerzempfindung, leibliche Gesundheit, Sprache, sprachlicher Ausdruck der Person und Sexualität, das sind sozusagen die existenziellen, ethischen Zentralpunkte, in denen Menschsein einerseits sich gelingend gestaltet, andererseits aber prekär ist, weil es gerade darin sich selbst verfehlen und durch andere verletzend tangiert werden kann. Das kann man nun sicher weiter spezifizieren, aber solche Dinge nicht. Solche Dinge, die meine ich, machen eine Kontur dessen aus, was ich die Natur des Menschen nennen würde und womit Bildung sich beschäftigen muss. Womit die Bildungsanstalten sich beschäftigen müssen, dergestalt, dass sie dem Schüler die Möglichkeit geben, den ganzen Horizont dieser Bereiche, wie er in der Erfahrung der Menschen als authentisch und integer erlebt wurde, diesen Horizont zugänglich zu haben, speziell natürlich durch die Lektüre der großen Literatur, in der diese Themen alle in einer lebensweltlichen Form ja präsentiert werden. Hilft das etwas zur Beantwortung Ihrer Frage oder rede ich sozusagen an Ihnen vorbei? Haben Sie eigentlich ein ganz anderes Problem?
Nein, also es hat mir geholfen. Also ich hätte sie dann unterbrochen, glaube ich, wenn ich noch eine Zwischenfrage hätte. Ich habe noch ein paar Fragen, aber ich brauche gerade noch mal einen Moment, vielleicht eine andere Frage von jemandem zwischendurch.
Ja, wir haben uns in unserer Gruppe die Frage gestellt, warum Wissen eigentlich fragmentarisch ist. Also ob man da nicht auch irgendwann mal an einen Endpunkt kommt oder ob das immer, also nie vollständig ist.
Wissen kann nie vollständig sein. Sie können niemals alles wissen. Wie wollen Sie das machen, nicht? Dennoch wissen wir, dass wir nicht alles wissen und haben insofern tatsächlich ein Wissen vom Ganzen. Das ist auch so eine etwas paradoxe Struktur des Wissens. Die Seele ist quodamodo omnia, quodamodo nihil, wie die Scholastiker sagten. In gewisser Weise ist die Seele alles, umfasst die Seele, also unser Selbstbewusstsein, alles. Auch unser Nichtwissen, könnte man mit den deutschen Idealisten sagen, auch unser Nichtwissen ist noch einmal durch Wissen vermittelt. Denn wir wissen, dass wir tausenderlei nicht wissen. Das heißt, das, was wir nicht wissen, hat einen Platz in unserem Wissen. Wenn wir von unserem Nichtwissen nichts wüssten, hielten wir uns für allwissend und würden uns dabei nur täuschen. Also Wissen ist in seinen Einzelheiten nie abschließbar. Das Wissen und das Verstehen wollen hat allerdings noch eine weitere Grenze, eine prinzipielle Grenze. Und diese Grenze liegt darin, dass wir die Dinge in der Welt, die nicht wir selber sind, nur von außen betrachten können. Überlegen Sie sich mal, wann Sie wirklich verstanden hätten, was es heißt, ein Löwe zu sein. Das hätten Sie dann verstanden, wenn Sie selber ein Löwe geworden wären. Nur vermutlich würden Sie dann nicht mehr viel verstehen, weil Löwen eigentlich nicht, aber noch keinen Löwen hat man getroffen, der irgendeine Theorie aufgestellt oder ein Buch geschrieben hätte. Dennoch, was es heißt, etwas zu sein, wüssten wir eigentlich nur dann, wenn wir dieses Seiende geworden wären. Übrigens für Ihre Schultätigkeit später, das Paradebeispiel für einen Versuch, sich so in anderes hineinzuversetzen, das hat Hans Christian Andersen mit seinem Märchen Der Tannenbaum geliefert. Das Märchen, viele von Ihnen werden es vermutlich kennen, nicht? Das ist der Versuch, die Autobiografie eines Tannenbaums zu schreiben. Die Autobiografie, also der Tannenbaum selber erzählt. Das ist diese Idee, ich würde das und den anderen verstehen, wenn ich dazu geworden wäre. Und das nun, das muss scheitern. Wir können nicht das andere werden. Das ist der Grund, warum Platon im Phädon und auch an manchen anderen Stellen gesagt hat, das Schöne ist durch das Schöne schön. Also, zu einem Schüler würden Sie sagen, der Löwe ist durch das Löwesein ein Löwe. Dann würde der Schüler normalerweise sagen, das ist eine blödsinnige Tautologie. Tatsächlich ist es das nicht. Tatsächlich ist es die Antwort auf die von mir eben skizzierte Schwierigkeit. Alles, was wir über den Löwen wissen, und selbst wenn wir uns durch Empathie in den Löwen hineinversetzen, dann erleben wir, was es heißt, ein Löwe zu sein, aber wir erleben es. Das heißt, wir erleben es auf menschliche Weise. Alles, was wir an Verstehensbeständen über den Löwen haben, haben wir auf menschliche Weise. Wirklich Verstehensbestände über den Löwen hätten wir, wenn wir alle unsere Verstehensbestände über ihn als Löwe hätten. Und in diesem Sinne sagt Platon, das, was das Löwesein ausmacht, ist im Letzten nichts von dem, was wir über den Löwen wissen, und es mag noch so treffend sein, sondern das Löwesein selber ist erst dann erreicht, wenn der Löwe selber das weiß, was wir wissen. In diesem Sinne bleibt als Aussage, was ist ein Löwe, eigentlich wirklich nur dies. Ein Löwe ist ein Löwe. Aber nicht als eine Tautologie, weil nichts weiter darüber zu sagen wäre, sondern als Ende einer langen, unabschließbaren Verstehensbemühung. Deswegen hat Platon gesagt, das Verstehen hat an seinem höchsten Punkt den Blick auf die Sonne. Und die Sonne kann man nicht direkt anschauen, von der muss man wegschauen. Das Verstehen kommt sozusagen nie ganz ans Ziel. Das ist bei Platon allerdings nur zweideutig formuliert. Es gibt auch Stellen, in denen es heißt, wir könnten die Sonne an ihrem Ort direkt erblicken. Der eigentliche Vollender dieses platonischen Sonnengleichnisses ist Goethe. Goethe, am Beginn des Faust II, Sie kennen das, nicht? Die, am farbigen Abglanz nur haben wir das Leben. Da denkt Goethe das platonische Sonnengleichnis zu Ende und er korrigiert es in gewisser Weise. Allerdings ist Goethe viel zu vornehm, als dass er Platon kritisieren würde. Und vor allem in seiner ganzen Licht- und Farbensymbolik, also Goethes Farbentheorie, ist im Grunde der Versuch, die platonische Philosophie zu Ende zu führen. Aber das nur nebenbei. Philosophieren, verstehen, scheitert also am Selbstsein des anderen. Der Löwe ist nicht meine Vorstellung, der Löwe ist nicht meine Fiktion und deswegen ist er etwas anderes, ein selbstständiges Sein, das ich in seinem Selbstständigsein nie erreiche. Jetzt kann man sagen, na gut, was soll man dann weiter noch verstehen, wenn alles eh bloß scheitert? Aber in diesem Scheitern liegt etwas Positives. Stellen Sie sich vor, was wäre, wenn dieses Verstehen nicht scheitern würde, wenn wir also tatsächlich zu Löwen werden könnten, dann wären wir plötzlich verschwunden. Das Scheitern des Verstehens macht genau dies, dass wir selber sein können im Unterschied zu anderen, macht genau diesen Unterschied, dieses Welthafte, dieses Ausdifferenzierte des Seins aus. Und aus diesem Grund ist das Scheitern des Verstehens das, was uns in unserem Selbstsein konstituiert. Der Buddhismus ist der Versuch, genau diese Differenz wieder aufzuheben. Damit verschwindet dort aber auch das Selbst. Also in diesem Horizont müsste man das Verstehensunternehmen überhaupt sehen. Und das ist letztlich der Grund, warum Verstehen immer fragmentarisch bleibt.